Doop doop dooby doop 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 doop. Okay, 2. Korinther. Ist ein Herd angelassen? Oder wie? Ups. Zweite Korinther 7. Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich im Gottesdienst nicht beiwohnen will. Oh, sorry, ich habe meinen Herd angelassen.
Und deswegen habe ich prinzipiell nicht auf den Herd stehen, wenn ich das mache.
Okay, 2. Korinther 7. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte. Also, welche Verheißung? Haben wir letzte Woche gesehen. Lesen wir nochmal Vers. Bum, bum, bum. Lesen wir nochmal Vers 14 in Kapitel 6. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Nichts. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Keine. Und wie stimmt Christus mit dem Teufel überein? Gar nicht. Aber was hat denn der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Nicht ja viel. Wie stimmt denn der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Gar nicht gut. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Das ist gut. Wie Gott gesagt hat. Und jetzt kommt die Verheißung. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Denn sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allermächtige. Und weil wir diese Verheißung nun haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Verendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Ein toller Vers, eine tolle Stelle, ich liebe die. Aber ziemlich krass, ne? Wo Paulus halt sagt, so in Korinther, ihr könnt nicht den gleichen Wandel haben wie die Menschen, die Gott nicht haben. Egal, ob ihr das cool findet oder nicht, das läuft nicht. So, ne? Und ich habe eine Menge Freunde, die nicht gläubig sind. Und das ist gut, weil wir sind ja in der Welt. Ne? So, ich soll mich ja nicht verstecken, sondern dort wandeln. Aber was Paulus hier meint, ist nicht der Kontakt zu Nichtgläubigen, sondern das Verbinden, das Annehmen von dem Denken und von dem Tun, was jemand hat, der Jesus nicht hat, weil er für sich selbst sorgen muss, weil er selbst entscheiden muss, was richtig und falsch ist. Paulus sagt hier zu den Korinthern ernsthaft, das läuft nicht. Ansonsten bekommen wir nicht diese Frucht hier von dieser Verheißung Gottes, dass er in uns lebt und mit uns ist. Und wir seine Kinder sind so. Nämlich die Frucht von dem ist die Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Und ich möchte vollendet werden. Das ist mein Kampf hier, unter anderem. Ich möchte mehr und mehr siegen über mein Fleisch. Mehr und mehr sauber gehen und sauber sein. Mehr und mehr mein Geist, meine Gedanken reinhalten. So. Paulus sagt hier, Leute, das liegt nicht an Jesus, es liegt an euch. Das ist euer Kampf. Und Jesus wird euch dabei helfen, weil er in euch wohnt, weil er mit euch geht und weil er euch jedes Mal die Kraft gibt und die Weisheit, die ihr braucht. Aber ihr müsst es wollen. Und das ist meine Entscheidung, jeden Tag aufs Neue. Mich selbst zu verleugnen, mein Kreuz auf mich zu nehmen, die Last zu tragen, die Jesus gibt. Weil ich kenne das Fleisch, das in mir wohnt. Und das hat viele Begierden und liebt es, die Begierden nachzugehen und zu befriedigen. Ne? Und wird nie satt. Und jetzt sagt Paulus halt in Vers 1. Geliebte, weil wir diese Verheißung haben, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Wir wissen von Jesus, dass im Herzen alles anfängt. Da ist die Geburtsstätte von einem Guten und von einem Schlechten. So, ne? Das, was in meinem Herzen ist, das ist auch das, was mich bewegt, was ich dann zeige und was ich dann bin. Ne? So, auch bevor es vom Herzen in die Tat kommt, passiert das noch was anderes, kommt zum Geist, zum Verstand. Und da sagt Paulus, Leute, dort haltet euch rein und ich kenne das. Was ich mir ansehe, was ich mir anhöre, was ich worüber ich nachdenke, was ich reinlasse in mein Leben, das beschäftigt mich so, ne? Und das ist ein guter Tipp, um nicht zu sündigen, sondern um in der Heiligkeit zu leben, wenn man seinen Geist zuerst kontrolliert. So, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kenne das. Du hast eine Begierde in deinem Herzen und dann kommen Gedanken in deinem Kopf. Und wenn ich denen nachgehe, folgt die Tat. Aber in meinem Kopf, wenn diese Gedanken kommen und sofort da sind, dann muss ich sofort reagieren. Und wenn ich reagiere, bei mir ist es, wir alle haben komische Gedanken, manchmal ist auch egal, können auch Ängste sein oder sonst irgendwas, ne? Das kann Unzucht sein, das kann Habgier sein oder Zorn oder Wut, irgendwelche Gedanken, die mir nachgehen, irgendwas, was kommt, ne? Bei mir ist so, ich stelle mir eine große schwarze Kiste vor. Und wenn ich irgendwelche Gedanken habe, die mir nicht gefallen, dann stelle ich mir sofort vor, ich gehe da raus. Und dann stehe ich davor mit Jesus. Das klappt, warum auch immer. Ich bin sofort draußen. Ne? Wenn ich dem aber lang nachgegangen bin, dann muss ich ständig aus dieser Kiste gehen. Ne? Aber ich merke, irgendwann brauche ich diese Stütze, diese Krücke nicht. Weil ich einfach keinen bösen Gedanken habe. Ne? Aber da fängt es an, unserem Denken. Lassen wir zu, einen Schritt weiter zu gehen. Und ich kenne das. Bei allem, bei jedem Weg, den ich gehe, hier fängt es an. Und wenn ich aber da kämpfe und sage, nein, das will ich nicht. Das lasse ich nicht zu. Herr, ich möchte bei dir sein. Dann habe ich schon gewonnen, weil es kommt nicht mehr zur Tat in dem Moment, weil ich schon vor Jesus stehe. Ne? Und so sagt hier Paulus und gibt den Rat, reinigt auch eure Gedanken, euren Geist. Haltet ihn sauber. Und haltet das Äußere sauber. Das Fleisch. Entscheidet weise, wie ihr wandelt unter diesen Ungläubigen. Weil der Heilige Geist in euch wohnt, weil ihr der Tempel des lebendigen Gottes seid. Vers 2. Gebt uns Raum in eurem Herzen. Wir haben doch niemandem Unrecht getan, oder? Niemanden geschädigt. Wir haben niemanden übervorteilt von euch. Gebt uns Raum in eurem Herzen. Das ist super wichtig hier, weil Paulus hier noch das Bild erweitert. Ne? Gott wohnt in unserem Herzen, aber in unser Herz passt noch mehr rein. Da soll noch mehr wohnen. Ne? Da sollen noch unsere Brüder und Schwestern wohnen. Gibt Raum. Also nur geistiges Bild, ne? Ihr wohnt nicht in mir, aber Paulus sagt ihr, bitte macht auch eure Herzen größer, euch selbst, euer Leben, eure Kraft, euer Vermögen, so eure Leidenschaft und Begierde, macht doch ein bisschen mehr Platz, damit auch wir da drinnen sind und Anteil haben an eurer Liebe, an eurer Zeit, an eurer Kraft, an euren Gebeten. Lasst uns doch bitte in euer Leben rein, heißt es. Und das ist super wichtig für eine Gemeinde, dass wir Raum haben füreinander. Ich meine, es gibt Leute, die nerven, und es gibt Leute, die nerven nicht. Ne? Aber darum geht es ja nicht, sondern wir müssen Platz haben. Und ich persönlich weiß, ich habe keinen Platz in mir für euch. Weil bin schon über Nachteil, ich bin schon überfordert mit meinen Kindern und meiner Frau. Genug Raum für sie zu lassen, dass sie nicht vernachlässigt werden. Das ist echt ein Kampf. Weil ich denke nur an mich. Ich nehme ziemlich viel ein. Es ist schon ein Kampf, Jesus genug Raum zu lassen zum Wirken und zum Reden und zum Saubermachen und Sauberhalten. Ne? Das ist schon viel für mich, wo ich echt herausgefordert bin und immer wieder dran breche. Aber da hört es halt nicht auf, sondern es gibt halt auch Gemeinschaft und Gemeinde. Und auch da muss ich für kämpfen, dass ihr genug Raum habt, dass ihr in meinem Leben aktiv drin seid, dass ich für euch bete, dass ich für euch sorge, dass ich hinterfrage, dass ich aktiv bin, um zu dienen. So, ne? Das kommt nicht von allein. Das kommt doch nicht nur, weil Jesus in mir wohnt so, und mir das schenkt, so, sondern das ist mein Kampf. Und so ist es für uns alle. Wir sind alle von Geburt an Egoisten. Ne? Aber das ist eben das, was Jesus bringt, so, und dieser Ruf, geh weg von dir. So. Und das ist ein Kampf, und schwer. Und auch Paulus bittet hier für die Gemeinde, hey, lasst uns in euer Leben, lasst uns doch rein. Wir möchten gern aktiv bei euch sein. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unserem Herzen seid, so dass wir mit euch sterben, aber auch mit euch leben. Ja, ich bin sehr freimütig euch gegenüber und ich rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unseren Bedrängnissen. Denn als wir nach Mazedonien kamen, da hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Schön. Man, ein Bibelvers, wo steht, dass Paulus Angst hatte. Ängste sogar. Ja. Und das ist auch ganz natürlich, ist ein Mensch. So ein, also und er sagt ja, hey, wir sind voller freimütig, voller Freude euch gegenüber, voller Trost erfüllt, auch in unser Bedrängnis. Und wir werden von mit allem bedrängt, was ein Mensch bedrängt werden kann. Ne? So ein, von innen und von außen. Aber Gott, der die Geringen tröstet, ja, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte, als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Das ist der Vater, der zu seinen geistlichen Kindern redet. Und da siehst du auch, dass die wahre Beziehung zwischen den Korinthern und Paulus, die war nicht so, so voller Spannung und so schlimm, wie das oft in Predigten dargestellt wird, sondern er sagt ja, das ist eine Liebesbeziehung hier. Sie vermissen Paulus und sehnen sich danach, so, und er sehnt sich nach ihnen. Nur die Briefe hier dienen halt nur dazu, dass sie Buße tun und gesund sind im geistlichen Leben. Dass sie nicht ihre eigenen Wege wählen, sondern zurückkommen zu Jesus, ne, zu seinem Willen. Sondern er sagt, die Leute, ich weiß, ich habe euch betrübt und das bereue ich nicht, aber ich habe es bereut. Ne, warum, wenn ich mit meinen Kindern, wenn ich meine Kinder ermahnen muss, so dann tue ich das, um sie zu schützen, weil ich sie liebe. Ne, aber bereuen tue ich es auch irgendwo, weil ich das nicht will. Ich habe lieber, dass es uns gut geht zusammen. Ne? So, und so sagt er halt hier als Vater, hey, ich weiß, ich musste harte Worte nehmen und ich musste euch korrigieren. So, und das hat euch traurig gemacht und gefällt euch nicht, ist klar, aber so, ich habe das auch nicht gern gemacht. Aber trotzdem habe ich es gern gemacht, weil es euch gut tut. So. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt werdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber, die bewirkt den Tod. Das ist wichtig, wie wir miteinander umgehen und korrigieren. Das ist echt ein heikles Thema, ne? Wenn du jemanden in Frage stellst oder wenn du zu jemandem sagst, hey, das machst du nicht richtig, ne? Oder das ist ein Fehler. Sobald du jemanden korrigierst, kommt der Stolz des anderen, ne? Und wehrt sich erstmal. Bei manchen ist der Stolz stärker, bei anderen nicht so doll ausgeprägt, aber trotzdem haben wir alle unseren Stolz, ne? So. Unsere Selbstliebe. So. Und deswegen ist es wichtig, mit Weisheit und mit Liebe und in Gott zu ermahnen. Und zu ermahnen, das gehört zur Liebe dazu. Wer nicht ermahnt, sein Bruder oder Schwester, wer Klappe hält, weil er Menschenfurcht hat und sich selber nur gefallen möchte und dem Menschen, der ist nicht in der Liebe. Ermahnen gehört zu jeder Beziehung dazu. Ich ermahne Dorit, sie ermahnt mich. Zum Glück nicht die ganze Zeit, aber das ist wichtig. Ich ermahne meine Kinder und meine Kinder ermahnen mich. Ich ermahne meinen Freund und mein Freund ermahnt mich. Das ist Beziehung. Ne? Eine gesunde Beziehung geht nicht ohne Ermahnen, ohne Ernst, ohne was nicht schön ist im Ersten. Ne? Du siehst es an den Eltern, die jetzt die ihre Kinder erziehen, ohne zu ermahnen. Ne? Und die Kinder sind gestört, weil ihnen was fehlt, nämlich ein großer Teil der Liebe. Und die Liebe steht zur Wahrheit. Also achte darauf, ist besser, deinem Bruder oder deiner Schwester für eine Stunde, wie hier oben steht, nicht zu gefallen, sie eine Stunde zu betrüben, als ja, dabei zuzusehen und dass du betrübt wirst, weil dein Bruder oder deine Schwester noch tiefer reinrutscht, für eine viel längere Zeit. Und ich weiß, wie oft ich jetzt noch Dinge bereue, die ich nicht getan habe. Früher. Wie es mir leid tut. Wie es mich beschäftigt, oft und traurig macht. Wo ich betrübt bin und zurückdenke, manche Situationen, wo ich Ältester war in Leipzig oder so, wo ich meinen Bruder nicht verletzen wollte oder meine Schwester, wo ich einfach ruhig war und zugesehen habe, wo ich mir selbst gefallen wollte, aber mit dem heiligen Blick. Ja, Jesus, du musst das machen, Heiliger Geist, du musst da reden, aber der Heilige Geist wollte durch mich reden. Dafür hat er mir die Verantwortung auch gegeben. Die Berufung. Aber ich habe geschwiegen, weil ich gefallen wollte. Im Endeffekt habe ich zugelassen, dass so viel kaputt geht. Also oben im Himmel weiß ich, dass es mir angelastet wird, weil ich meine Aufgabe nicht erfüllt habe. Aus Angst. Aus Erfahrung weiß ich, weil ich oft ermahnt habe dann aus meinen Fehlern, und weiß ich, dass ich eine Stunde lang kein Freund war oder geächtet oder beleidigt oder von hinten ein falsches Zeugnis bekommen habe. Aber ich weiß im Endeffekt, ich habe meinen Frieden, ich bin froh, weil ich habe meine Pflicht getan. Lass uns aufeinander Acht haben. Heute, in der Zeit jetzt, und ich glaube wirklich, früher war das anders, aber in der Zeit jetzt ist es uns Menschen so wichtig, Freunde zu sein. Spaß zu haben, uns zu unterhalten, miteinander eine gute Zeit zu haben, weißt du, so das Positivdenken, ja, weißt du, dass wir oft in Gefahr stehen, uns nicht zu lieben, diese heiligen Liebe. Ist wichtig, ansonsten wird der Leib krank. Und ich bin froh, dass Paulus hier ermahnt hat. Ich weiß nicht, wie oft er mich schon ermahnt hat durch den 2 Korintherbriefen und korrigiert hat. Also lasst uns ein gutes Vorbild sein. Wo haben wir aufgehört? Vers 10. Okay. Denn die Gott hat man schon. Aber ich lese mal. Denn die Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. Und das wollen wir. Wir wollen wieder gesund werden, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, aber auch Verlangen und Eifer und Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Sie haben sich getreten, Buße getan. Und auch die Konsequenzen getragen. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Denn Wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühm dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. So schlecht waren sie gar nicht, ja? So. Und ich mag das so, weil so läuft auch unser persönliches Christentum, ne? Unser persönliches Leben mit Jesus. Nicht nur in der Gemeinde, sondern wir bauen Mist und wir gehen Umwege, oder wir treffen total dämliche Entscheidungen, aber im Endeffekt ist da der Heilige Geist, der redet und uns ermahnt und uns wieder zur Umkehr bringen will, ne? Uns geistlich betrübt, damit wir uns wieder freuen können, Weil würde der Geist nicht ermahnen, dann würden wir irgendwann uns nicht mehr freuen können an Gott. Also es ist besser, zerbrochen zu werden, um sich wieder freuen zu können, als in der Sünde weiterzugehen. Also lass uns nochmal Vers 1 lesen. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit und Gottesfurcht. Ja, ich möchte verändert werden. Und ich möchte wachsen und nicht aufhören und stehen bleiben. Ja, mir tut's gut, Heilige und Heilige zu werden. Ich will fromm sein. Für mich ist das kein schlechtes Wort. So, was Wunderbares, ja. Und weil ich merke, wie es mich heilt, wenn du mich heilst und heiligst. Ja, wie es mich gesund macht, irgendwie von innen heraus, wie ich Kraft bekomme und Freude und Zuversicht, wie all diese großen Berge langsam kleiner werden, wie ich merke, dass ich selber mehr und mehr für mich ein Wohlgeruch bin, wenn ich mehr so aussehe wie du. Wie es mir gefällt, gute Gedanken zu haben, wenn ich die Augen schließe. Wie es mir gefällt, dadurch auch gute Früchte und gute Entscheidungen zu treffen. Ja, und ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, jeden Tag, solange wir hier sind, wo wir befleckt sind, wo Sachen sind, die keine Ehre bringen, wo Sachen sind, die uns selbst noch tiefer ins Dunkel treiben, wo Sachen, die uns gefangen nehmen. Ich danke, dass du uns zur Freiheit berufen hast und ich bitte dich, dass du uns diese Freiheit schenkst, jeden Tag aufs Neue, Herr, in deinem Geist. Herr, wir wollen dir folgen. Und ich bitte dich, dass du uns auch die Orte zeigst, die wir meiden sollen und dass du uns die Menschen zeigst, die wir meiden müssen. Gib uns die Weisheit, die wir brauchen, um gerade zu gehen. Ja, ich will, dass es immer vollkommener wird zwischen uns. So wie ich mir wünsche, dass meine Ehe immer vollkommener wird. Und ja, bitte, hör nicht auf. Und ich danke dir dafür, dass du ein guter Lehrer bist, aber auch ein guter Vater, ein guter Freund. Und ich will es ernst nehmen mit dir. Und zwar jeden Tag. Nicht nur sonntags oder mittwochs. Ja. Ich danke doch, dass du unsere Schwachheit verstehst und dass du lebendig in uns wohnst und uns ermahnst und redest. Ja. Dass ich weiß, dass deine Mahnung Trost ist und ist, weil du mich liebst und mich beschützt. Also bitte hilf uns, klar zu hören. Zu sehen. Ich bitte dich für die Zeit jetzt noch, die jetzt kommt, dass du uns was aufs Herz legst, für was wir beten oder eine Person, das hilft uns dabei, dass wir Raum kriegen füreinander und in unserem Herzen, hilf uns, dass es sich nicht nur um uns dreht, wenn wir zum Gottesdienst kommen, sondern ja, dass es uns um unsere Nächsten geht. Bitte hilf uns, das zu verstehen und zu erkennen. Wir wollen uns lieben, mehr und mehr, in deiner Liebe, Herr. Du bist wunderbar. Amen.